Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Und der auch jetzt hier und heute für uns da ist. Gott sei Dank. Peter hat den Spruch für diesen fünften Sonntag in der Passionszeit für uns, für den Sonntag Juni kam, schaffe mir recht. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 28. Und damit grüßen wir einander.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das wird uns beschäftigen, was das heißen kann für uns heute. Wir hören jetzt auf das Evangelium für diesen Sonntag, passend zum Predigtext auch, den wir nachher hören. Wir hören Worte aus Lukas 22.
Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Wir hören, wie ich schon angekündigt habe, aus Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Das ist der Predigtext, der gut zum Evangelium ist.
Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Amen.
Kein leichter Text. Also man kann ja mitlesen, nochmal nachlesen auf dem Zettel. Zweimal kommt dieses Wort im Predigtext vor. Einmal als Substantiv, einmal als Adjektiv. Gehorsam. Reizwort für viele. Für mich auch. Ich lasse mich doch nicht einfach von jemandem sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Bin doch kein kleines Kind mehr. Ich weiß doch selber, was gut und richtig ist. Und außerdem, und das ist für mich noch schlimmer und noch wichtiger, wie sehr wurde die Forderung, gehorsam gegenüber Autoritäten zu sein, im Laufe der Zeit missbraucht. Bis heute. Im Dritten Reich. Da kennen wir es wenigstens aus eigener Erfahrung, aber aus dem Geschichtsunterricht. Und bis heute im Krieg von totalitären Regimen, ich habe doch nur Befehle ausgeführt. Ich habe meine Pflicht getan. Als ob das Untaten rechtfertigt und gut heißt. Ad absurdum. Ist das so oft geführt worden, dieses Gehorsamsein, die Pflicht tun? Szenenwechsel. hier im Luthersaal am Donnerstag Kindergottesdienst mit den Kita-Kindern. Ich erzähle vom Einzug in Jerusalem und der Bogen spannt sich schon mal bis Ostern, dass die Geschichte mit dem Blick ist. Ich bin im Garten Gethsemane gelandet. Wir haben das gerade gehört in der Lesung. Und dann kommen sie. Die Führer des Volkes mit Soldaten, mit Waffen und Judas führt sie hin. Und ich sage so in dem, wie ich erzähle, na Mann, was werden jetzt wohl die Jünger tun und Jesus? Und ein Jünger, wenn es da, wo sie sitzen, sagte sofort, kämpfen. Ich habe gesagt, nee, hat Jesus nicht gemacht. Die Jünger wollten erst, Jesus hat gesagt, macht nicht, wird alles nur schlimmer dadurch. Die Jünger sind dann weggerannt und sie haben Jesus mitgenommen. Er hat sich mitnehmen lassen, sie haben ihn verurteilt. Sie haben ihn ans Kreuz gehängt und dort ist er gestorben. Aber dadurch, dass er das getan hat, hat er noch einen viel wichtigeren Kampf gewonnen, als gegen die Soldaten zu kämpfen. Er hat nämlich den Tod besiegt. Nicht nur die Soldaten. Und wenn ich weiterdenke, also für mich weiterdenke, jetzt nicht mehr im Kindergottesdienst, dann sage ich, er hat noch mehr besiegt. Er hat auch meine Schuld besiegt. Oder die von Petrus zum Beispiel. Da wird es ja konkret, ne? Was hatte der nicht für eine große Klappe? Klammer auf. Es gibt eine ganz tolle, ja, neue Serie, eine Jesus-Evangeliumsverfilmung. The Chosen heißt es. Ist auf Netflix zu sehen bisher nur, aber wer diesen Zugang hat, gibt es auch als DVD, Klammer, ja, in der Klammer. Aber wer Netflix-Zugang hat, es ist wirklich toll verfilmt, nach dem Johannesevangelium sich orientierend. Und der Petrus wird fantastisch dargestellt, Klammer zu. Petrus, der so eine große Klappe hatte und gesagt hat, Jesus, beim letzten Abendmahl, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich halte immer zu dir. Dreimal, wir wissen das wahrscheinlich, dreimal hat er gesagt, als er gefragt wurde, du bist doch einer der Jünger, oder? Nein, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Gehör nicht zu dir. Und Petrus erfährt Vergebung. Nach der Auferstehung, nach Ostern, bleibt das nicht wie eine Mauer zwischen Petrus und Jesus stehen, sondern Jesus spricht ihn an daraufhin. Und Petrus spricht mit Jesus darüber. Und Petrus erfährt Vergebung. Erfährt die Möglichkeit, neu anfangen zu können. Ja, er bekommt sogar den Auftrag, die Jünger zu leiden, die anderen. Kann man nachlesen, Johannes 21 habe ich nicht aufgeschrieben. Johannes 21. Aber nicht nur das. Auch die Angst der anderen Jünger, aller Jünger zusammen und jedes Einzelnen, auch die Angst der Jünger wird überwunden, wird durch die Auferstehung besiegt. Was hatten die nicht Angst, als nachdem sie Jesus gefangen genommen und gekreuzigt haben? Dass sie die Nächsten sind, wie das weitergeht, Verzweiflung pur. Und diese Angst, die wie eine verschlossene Tür ist, die wird aufgestoßen durch die Auferstehung, durch diese Auferstehung von den Toten. Wird sie überwunden. Also, Jesu Auferstehung besiegt nicht nur den Tod, besiegt nicht nur die Schuld, sondern besiegt auch die Angst der Jünger und sie bekommen neue Kraft. Sie bekommen neuen Mut, sie bekommen neue Hoffnung und Perspektive für die Zukunft. Und sie tragen dann diese rettende Botschaft hinaus in die Welt, die für sie selber so wichtig ist und sagen es den anderen, sagen es in einer Welt, wo es so viel Tod gibt und so viel Leid, so viel Angst, so viel Schuld, wo es so viel Hoffnungslosigkeit gibt, wo diese Botschaft so dringend gebraucht wird. Die Liebe Gottes hat durch Jesu Tod und Auferstehung all das überwunden und besiegt. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und die Jünger, jetzt kommt's, Die Jünger sind gehorsam. Gegenüber Jesu Geburt, der eben gesagt hat, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch gesagt, gegeben und befohlen habe. Und sie tun es, weil sie merken, wie wichtig das ist. Weil sie erfahren haben, und so steht es in Hebräer 5, als Jesus vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Nochmal Szenenwechsel. Nochmal zurück zu Jesus dort im Garten Gethsemane. An Jesus können wir sehen und lernen, was Gehorsam heißt und was Gehorsam ist. Garantiert nicht der leichte Weg. Das war für Jesus auch nicht der leichte oder bequeme Weg. Vielmehr sehen wir bei Jesus, was typisch ist für ihn. Typisch. Das heißt vorbildhaft, prägend, vorbildlich für uns. Und das beginnt ganz anders, als wir wahrscheinlich vermuten, wenn wir in den Text, den du vorgelesen hast, ja, wenn wir da reinschauen. Der beginnt nämlich damit, dass Jesus ins Gebet ging, nach seiner Gewohnheit. Damit beginnt das Ganze. Jesus war gewohnt, sich Tag für Tag zurückzuziehen. Das hat er gebraucht, um mit dem Vater das durchzusprechen, ja, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt. An Gutem, an Schwerem, an Wichtigem. Und das hat er vor Gott gebracht. Immer unter der Maxime, was er auch hier sagt, was er auch den Jüngern mit auf den Weg gegeben hat in diesem tollen Gebet, dein Wille geschehe. Kommt davor. Immer wieder. Und so betet er jetzt auch im Garten Gethsemane. Warum? Weil er wusste, auch bei all dem Schweren, auch bei dem Schmerzvollen, was auf seinem Weg auf ihn wartet, steht hinter dem, was Gott will und sagt, nie, dass Leben zerstört wird, sondern immer das Leben aufgebaut wird. Hinter dem Willen Gottes steht immer Heil und Leben als guter Wille. Dass Leben gerettet und erlöst wird, das ist das Ziel vom Willen Gottes. Und deutlich wird im Garten Gethsemane, auch wenn das für Jesus einen Kampf bedeutet, einen schweren Kampf. Du hast gefragt, ob diese Verse mitgelesen werden sollen. Ja, die sind da in Klammern in dem Buch, aber sie gehören dazu. Es tropfte Jesus der Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde, um zu beschreiben, wie hart, wie schwer dieser Kampf für ihn war. Und Jesus wird in diesem Kampf des Gebetes gestärkt. Und er kommt gestärkt aus diesem Kampf des Gebetes hervor für seinen weiteren Weg. Und er weiß, mit diesem leidvollen Weg durch Tod und Sterben hindurch ist er der Urheber der ewigen Seligkeit für die Menschen geworden. Denn ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen. Peter, hast du vorgelesen? Sondern dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung für die Viele. Für alle, die ihm gehorsam geworden sind. Anders ausgedrückt, übersetzt, für alle, die ihm vertrauen, dass der Wille Gottes, der Weg Gottes zum Leben führt und gut ist. Dass er zum Heil und Leben führt. Rettung und Seligkeit bringt ohne Ende. Ewige Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Denn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt zum Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und er sagt, nicht nur Johannes 14, sondern auch Johannes 10, ich bin die Tür, diese Tür, die aufgestoßen wird und euch nicht weiter gefangen sein lässt in Tod und Schuld, in Leid und Angst und Hoffnungslosigkeit. Er hat den Weg vorgegeben. Er hat den Weg vorgegeben und gezeigt, was es heißt, gehorsam zu sein. Und merken Sie es? Gehorsam ist nicht Kadavergehorsam. Gehorsam heißt, steckt ja auch drin, horchen. Gehorchsam. Ich höre auf das, was Gott mir sagt, weil ich darauf vertraue, weil ich gewiss bin, das, was er mir sagt, ist gut und führt zum Leben. Deswegen höre ich es nicht nur, sondern tue ich es. Das ist Gehorsam. Im positiven Sinne, wenn wir in die Bibel gucken, wenn es darum geht, Gott und Jesus gehorsam zu sein. Auch durch schwere Wege hindurch. Auch da, wo ich nichts mehr sehe und verstehe, da immer noch, auch da, wo ich in meiner Angst schier vergehe, kann ich Gott vertrauen und tun, was er sagt. Auch durch Leid und Tod hindurch. Weil Gott es gut meint. Weil er es gut macht am Ende, auch mit mir, mit uns. Ja, auch mit der Welt. Auch wenn es nicht bequem ist und angenehm ist, was sein Wille ist. Und so zu leben geht auch bei uns nicht anders, als es aus dem Gebet heraus zu tun. Anders geht das gar nicht. Jesus hat das, wie gesagt, gebraucht, jeden Tag ja, sich zurückzuziehen im Gebet, mit Gott die Sachen durchzusprechen, die ihn beschäftigen, die bewegen, die wichtig sind. Wie sollten wir das nicht brauchen, wenn Jesus das schon braucht? So dringend. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, sagt Jesus zweimal in diesem kurzen Text. Wo sehe ich das? Wo erlebe ich das? Dass das trägt, dass Gehorsam gut ist und hilfreich. Weil es Vertrauen auf die Güte Gottes heißt. Ich sehe es an zwei Stellen für mich sehr wichtig. Das eine ist, ich sehe es am Volk Israel, am Volk Gottes. Wie sie zum Beispiel auf die Gebote schauen. Gebote sind ja für viele auch ein rotes Tuch. Das Volk Israel sieht es so, dass sie sagen, Gott gibt die guten Gebote, die zum Leben führen. Und weil sie gut sind und zum Leben führen, deswegen tun wir das, was Gott sagt, im Gehorsam. Und ich nehme mal nur die 10 Gebote. Als Basis für das Leben untereinander. Das Vertrauen, diese Basis für das Leben miteinander nicht kaputt geht durch Lüge, durch Ehebruch. Aber auch das Vertrauen als Basis für das gemeinsame Leben nicht kaputt geht durch Neid oder durch Diebstahl oder Totschlag, das, was man zum Leben braucht, kaputt gemacht wird. Sie merken, ich bin bei den 10 Geboten. Aber auch durch das Angebot, auch mal aufhören zu können, wie gut ist das, wie führt das zum Leben, dass ich nicht immer 7 Tage die Woche 16 Stunden arbeiten muss, wie damals die Sklaven in Ägypten. Sondern, dass ich aufhören darf, ausruhen darf, Schabbat, den Feiertag heiligen. Das tut gut. Gute Gebote, damit auch die Familie in den Beziehungen gut leben kann, damit das bleibt. Sollen die Kinder ihre Eltern ehren? Herr Pfarrer, sagen Sie das mal meinem Sohn. Vor Jahren schon hat das eine Mutter zu mir gesagt, ach Mensch, ich muss es ihr doch genauso sagen, weil es meint nicht nur, dass die Kleinen die Großen ehren, es meint auch, dass die Erwachsenen die alt gewordenen Eltern ehren und für sie sorgen, so wie vorher die Eltern für die Kinder gesorgt haben. Ja, dass das bleibt, wie gut sind diese Gebote, wie sehr führen sie zum Leben und so weiter. Die Gebote Gottes sind gut und führen zum Leben, zum Gelingen des Lebens, denn auf Gott ist Verlass. Er meint und er macht es gut. Und das selbst im Leiden noch. Selbst noch im Tod und darüber hinaus. Und das ist das Zweite, was mir wirklich etwas zeigt, wie gut Gehorsam, Vertrauen und Tun aus dem Hören, aus dem Vertrauen heraus ist. Lied 376. Werden wir gleich singen als Predigtlied. So nimm dann meine Hände. Und in der zweiten Strophe, da heißt es, lass ruhen zu deinen Füßen, dein armes Kind, es will die Augen schließen und glauben blind. Bums, da ist es wieder mein komisches Gefühl vom Anfang. meine Weigerung, das einfach so zu singen ohne Kommentar. Denn blinder Glaube, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht blind glauben. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, bleibe ich daran hängen. Aber jedes Mal denke ich dann auch daran, was diese Frau, die dieses Lied geschrieben hat, erlebt hat und was sie meint, wenn sie das dichtet. Viele wissen das, vielleicht nicht alle, deswegen sage ich es nochmal. Um 1850 herum hat Julie von Hausmann, ja, ist sie ihrem Verlobten nachgereist nach Afrika. Der war als Missionar dort, sie hatten sich vorher kennengelernt, sie wollten dort heiraten. Strapaziöse Reise damals, noch 1850, nicht in den Flieger rein und wieder raus. Nein, mit dem Schiff lange unterwegs, alleine als Frau, nicht ungefährlich. Sie kommt da an, er ist gerade gestorben, an einer Seuche, ganz frisch. Tränen der Verzweiflung, auch Schreie der Trauer, Rückzug. 3 Tage lang, sie betet, sie schreibt, heraus kommt sie mit diesem Lied. So nimm denn meine Hände. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. In deiner Barmen, ja, hülle mein schwaches Herz. Oh, mach es gänzlich stille, in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen. Dein armes Kind, es will die Augen schließen und glauben blind. Ich sehe gar nichts mehr. Kein Weg. Aber auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm dir meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Für sie damals der Weg durch Leid, ja, und Kreuz und Schmerz und Trauer und Tod, durch Kampf und Gebet, aber eben auch zum Segen für so viele und zum Leben. Was hat dieses Lied nicht vielen Menschen schon gegeben, Ihnen vielleicht auch? Auch da, wo man überhaupt nicht mehr kann und sieht und weiß. Gott macht es gut, darauf kann ich vertrauen. Gott weiß, was er zusagt und was er von uns fordert. Dein Wille geschehe. Und solch ein Vertrauen, wie es im Volk Israel den Geboten Gottes zum Ausdruck kommt und wie es bei dieser Frau Julie von Hausmann in diesem Lied zum Ausdruck kommt, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, Ihnen, das wünsche ich uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in diesem Jesus Christus, dem wir gehorsam sein dürfen. Vertrauensvoll.